Und jetzt wollen wir ins Wort gehen. Und wir befinden uns ja in einer Zeit zwischen Himmelfahrt und Pfingsten. Und ich habe gedacht, da gehe ich auch mal rein, so vom Text her, von der Bibel her, zwischen Himmelfahrt und Pfingsten. Und das ist ganz interessant, wenn wir uns anschauen, wie die Jünger mit Jesus unterwegs waren. Nach der Auferstehung von Jesus hat sich Jesus ja den Jüngern gezeigt über viele Tage. Und kurz bevor er aufgefahren ist in den Himmel, hat er ihnen noch eine Botschaft mitgegeben. In 1. Apostelgeschichte, Vers 4. Und als er mit ihnen versammelt war, befahl er ihnen, sich nicht von Jerusalem zu entfernen, sondern auf die Verheißung des Vaters zu warten. Die, sagte er, wie ihr von mir gehört habt, denn Johannes taufte mit Wasser, ihr aber werdet mit Heiligen Geist getauft werden nach diesen wenigen Tagen. Jesus sagt also zu den Jüngern, sie sollen sich nicht von Jerusalem weg entfernen, sondern auf die Verheißung des Heiligen Geistes warten. Und das ist so genial. Und ich habe gedacht, okay, der Heilige Geist ist ausgegossen. Das war ein globales Ereignis, von dem wir immer noch auch was mitbekommen. Ne? Der Heilige Geist ist ausgegossen, er ist bei uns. Aber wie oft ist es denn, dass wir in unserem Leben auch auf Verheißungen warten, die Gott für uns hat? Es gibt so viele Verheißungen für unser Leben. So vieles, was hier drinne steht, wo er gesagt hat, ich bin dein Retter, ich bin dein Helfer, ich führe dich durch schwere Zeiten, ich gebe dir Weisheit, ich sage dir, was du tun sollst, ich gebe dir eine Inspiration, die ein Schlüssel ist für eine Situation in deinem Leben. Und wie oft warten wir, dass wir so etwas empfangen von Gott, eine Verheißung, die real wird in unserem Leben. Und manchmal warten wir ganz schön sehnsüchtig darauf, dass Gott eingreift auf seine Hilfe, auf eine besondere Kraftwirkung, auf seine Veränderung, auf seine Führung. Und ja, die Jünger haben auch so gewartet auf diese Verheißung. Und wenn ich mir vorstelle über das Thema Warten, Jesus sagt, wartet auf die Verheißung, ist mein erster Punkt, warten. Also das ist echt so eine Sache mit dem Warten, da habe ich es ja persönlich jetzt nicht so. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Aber das Erste, als ich zu Hause nachdachte über Warten, da ist mir eingefallen, verbinde ich eigentlich jetzt nicht so Positives mit. Das Erste, was mir einfiel, war Schule. Ich hab immer in der Schule gewartet. Und meine Frau meinte, was hast du in der Schule gewartet, dass es endlich losgeht? Ich sage, nein, nicht, dass es endlich losgeht. Ich habe gewartet, dass es endlich vorbei ist. Und zwar von der ersten Stunde an bis zur letzten. Und die Zeit ist lang geworden. Ja? Da wird die Zeit lang. Bei uns sagt man, die Spucke wird lang, wenn du wartest, dass endlich etwas passiert. Und die Zeit zieht sich. Aber es ist nicht immer so. Denn warten ist manchmal richtig sinnvoll, hat manchmal richtig was Gutes. Wenn du einen Kuchen backst, vielleicht jetzt Sonntag, ja, viele backen Sonntag einen Kuchen oder Pfingsten oder zu irgendwelchen Feiertagen, dann hat der eine gewisse Zeit, die er im Ofen bleiben muss. Und wenn man den Kuchen vorher rausholt, weil man zum Beispiel schon einen riesen Appetit darauf hat, dann kann man also feststellen, dass der Kuchen noch nicht richtig fertig ist. Der ist noch nicht durch. Und das Geschmackserlebnis, so, das ist nicht so toll, wie hättest du noch vielleicht 5 Minuten gewartet. So, es gibt besondere Zeitpunkte, es gibt besondere Momente, ja, oder auch beim Entenbraten, beim Weihnachtsgans oder so. Und manchmal dann, wenn man zu lange drinnen lässt, ja, dann wird es auch schwarz. Also das Warten hat richtig, man wartet auf den richtigen Moment. Und dann vielleicht, wenn du es rausgeholt hast, dann musst du auch noch kurz warten. Weil wenn du dir das gleich im Mund steckst, dann verbrennst du dir den Mund. Musst doch kurz abwarten, bis die Temperatur richtig ist. Also Warten begleitet auch uns im Alltag. Und es gibt ganz unterschiedliche Formen hier von Warten. Ja? Auch der eine wartet, dass es losgeht, der andere wartet, dass es endlich vorbei ist. Je nachdem, welche Haltung ich gegenüber der Sache habe. Es gab Schüler, wie meine Frau, die konnten es gar nicht erwarten, dass es losgeht. Und dann, wenn die Schule vorbei war, schon vorbei, die Zeit ist ja so schnell vorbeigegangen wieder. Kann ich nicht sagen, ja. Und so ist das mit dem Warten. Aber auch die Bibel hat so ganz viel Weisheit über das Thema Warten. Ich lese uns mal Sprüche 10, Vers 28. Das Warten der Gerechten führt zur Freude, aber die Hoffnung der Gottlosen wird zunichte. Das sagt, dass wenn wir als Gerechte, die wir durch Jesus Christus, durch den Glauben an ihn gerecht gemacht sind, für uns trifft eine Fülle an Verheißungen zu. Und wenn wir dort im Glauben festhalten und auf Gott warten, dann wird sich das am Ende mit Freude bezahlt machen in unserem Leben. Das ist so genial. Dagegen, wer keine Hoffnung hat, wer keinen Gott in seinem Leben hat, so, der wird enttäuscht werden, weil der Einzige, der unerschütterlich ist, der Einzige, der wirklich helfen kann und der die Macht der Rettung hat, das ist Jesus Christus. Und auf ihn setzen wir unser Vertrauen. Und hier heißt es, es führt zur Freude. Das ist so gut. Auch Sprüche 16, Vers 32. Besser ein Langmütiger, also das heißt ein Geduldiger, als ein Held. Und besser, wer seinen Geist beherrscht, als wer eine Stadt erobert. Das ist auch richtig gut. Gott sagt hier, wenn du gelernt hast zu warten und auch auf das richtige Timing, auf den richtigen Moment zu warten, da ist richtig Kraft dahinter. Und so ist es auch. Gottes Verheißungen, das sind hier echte Kraftwirkungen. Jesus sagt hier auch, ihr werdet Kraft empfangen, wenn der Heilige Geist auf euch gekommen ist. Das ist unsere eigentliche Stärke, dass wir lernen, auf Gott zu warten, dass wir lernen, auf Gott zu vertrauen und auf seine Verheißung. Das ist so genial. Und so viele biblische Männer auch, nicht nur die Apostel hier, die auf die Verheißung des Heiligen Geistes, der Ausgießung des Heiligen Geistes warten, sondern die ganze Bibel ist voll von Menschen, die in ihrem Leben auf Dinge warten und auch auf das Eingreifen Gottes warten. Da ist zum Beispiel König David, der als junger Teenager schon zum König gesalbt wurde, aber viele, viele Jahre noch gewartet hat, bis denn das eingetroffen ist, wozu Gott ihn berufen hatte, wozu er ihn gesalbt hatte. Und er war in der Zwischenzeit, war ganz viel los. In einer Zeit des Wartens aber war David nicht untätig. Da ist ganz viel passiert und da wurde er vorbereitet. Da hat er auch David gegen Goliath besiegt. Da ist ganz viel los gewesen. Oder ein Abraham, der eine Verheißung bekommen hat, ein Vater vieler Nationen zu werden, in einem Zustand, wo er mit seiner Frau keine Kinder bekommen konnte. Und wie lange hat er gewartet? Bis ins ganz hohe Alter, bis ins, wo es eigentlich, da war es schon unmöglich, nach menschlichen Maßstäben. Da war das schon gar nicht mehr möglich. Da hat Gott seine Verheißung wahrgemacht. Also warten begleitet. Ja, auch Jesus, erst im Alter von 30 Jahren hat er seinen Dienst begonnen, hat gewartet auf den richtigen Moment, wenn es losgeht. Hätte auch schon eher losgehen können. Aber er hatte eine Hingabe an dieses Zeitmanagement Gottes. Und das ist so wichtig, dass auch wir eine Hingabe an das Zeitmanagement Gottes haben. Und dass wir uns in Geduld üben, auf diese Momente, auf diese Zeitpunkte, auf das Eingreifen Gottes. Und als ich so das Thema des Wartens bewegte, da bin ich nur auf was ganz Interessantes gestoßen. Das möchte ich auch mit euch teilen. Nämlich Jakob, das ist interessant. Der hat 7 Jahre auf seine Frau gewartet. Also er hat bei seinem Schwiegervater gedient, damit er dann die Tochter heiraten durfte. Und zwar 7 Jahre. 7 Jahre. Arbeiten, warten, dass man dann heiraten darf. Und es ist interessant, dann lesen wir in 1. Mose 29, 20, dass für Jakob diese 7 Jahre waren bloß wie ein paar wenige Tage. Warum? Weil er Rahel so sehr geliebt hat. Oh, da dachte ich, das ist doch mal interessant, was das Thema Liebe für einen Einfluss hat auf diese Wartezeit. Ja, wie ein paar wenige Tage. Und rückblickend jetzt mal auf mein Erlebnis in der Schule, ja, also wenn ich jetzt sagen würde, hey, ich hätte Liebe vielleicht und Hingabe an das Thema Schule entwickelt, hätte ich das vielleicht auch so eher so empfunden wie meine Frau. Es ist Zeit schon vorbei, die Zeit ist aber schnell vorbeigegangen wieder heute. Ist doch interessant, wie die Bibel hier einen Zusammenhang zeigt zwischen Liebe und warten können. Auch lesen wir in 1. Korinther 13 im Hohelied der Liebe, dort, was Paulus sagt, dass die Liebe geduldig ist. Also bringt eine Liebe Geduld hervor. Und ich glaube, dass wenn wir eine Liebe und Hingabe zu Gott haben und an sein Zeitmanagement, an seine Verheißung, dass er unser Leben in seiner Hand hat, dass er bestimmt, wie und wann Hilfe unterwegs ist und dass wir ihm total vertrauen und uns seiner Führung unterstellen, das ist eine Liebe und Hingabe an ihn, dann kann das eine Auswirkung auf unser Herz haben, dass es zur Ruhe kommt. Dass wir da einen Frieden bekommen in manch einem Thema, wo wir auf etwas warten, wo wir auf das Eingreifen und ein Handeln Gottes warten. Da kann ein gewisser Frieden einziehen durch eine Hingabe, die wir in dieser Zeit des Wartens an Gott einfach an den Tag legen, wo wir an ihm festhalten, ihm vertrauen, unser Leben seiner Führung unterstellen und in seine Hand legen. Das kann einen ganz friedvollen Effekt auf unser Herz haben. Und so die Jünger hier in der Apostelgeschichte, sie warten auch auf diese Verheißung des Heiligen Geistes. Und was machen die Jünger noch? Das ist doch ganz interessant, dass die Jünger nämlich was machen überhaupt. Jesus hat doch gesagt, wartet, wartet. Also wie sieht denn das Warten aus? Die Jünger unternehmen hier etwas, wie wir das in der Apostelgeschichte lesen. Also das Warten von Jesus sieht offensichtlich nicht so aus, wie wenn ich auf den Bus warte. Rumstehen, auf die Uhr gucken, na, wann geht es denn endlich los? Sondern die Jünger, die machen hier was. Und was die machen, nachdem Jesus also dann aufgefahren ist in den Himmel, sie bleiben in Jerusalem, so wie Jesus es gesagt hat, gehen in den Obersaal. Und dann lesen wir mal ab Apostelgeschichte 1, Vers 12. Da kehrten sie nach Jerusalem zurück, von dem Berg, welcher Ölberg heißt, der nahe bei Jerusalem ist, einen Sabbatweg entfernt. Und als sie hineingekommen waren, stiegen sie hinauf in den Obersaal, wo sie sich aufzuhalten pflegten. Sowohl Petrus als Johannes und Jakobus und Andreas, Philippus und Thomas, Bartholomäus und Matthäus und Jakobus, der Sohn des Alpheus und Simon, der Eiferer und Judas, der Sohn des Jakobus. Diese alle verharrten einmütig im Gebet mit einigen Frauen und Maria, der Mutter Jesu und mit seinen Brüdern. Dort sind die also in den Obersaal gegangen, also ein Ort, an dem sie sich dort in Jerusalem aufgehalten haben, und verharrten einmütig im Gebet. Und das finde ich gut. Das ist mein zweiter Punkt. Gebet. Und ich möchte uns dort lesen, eine Textstelle aus Jesaja 62. Ab Vers 6. Auf deine Mauern, Jerusalem, habe ich Wächter bestellt. Den ganzen Tag und die ganze Nacht werden sie keinen Augenblick schweigen. Ihr, die ihr den Herrn erinnert, gönnt euch keine Ruhe. Bis dahin. Und es ist doch interessant, dass auch dieses Ereignis hier in der Apostelgeschichte in Jerusalem stattfindet. Und auch die Jünger haben gebetet. Und Verheißungen Gottes werden auch auf unserer Seite, also von Gebet begleitet. Gott arbeitet mit uns und unserem Gebet zusammen bei diesem Thema Verheißung, wo du auf das Eintreffen einer Verheißung in deinem Leben wartest. Er arbeitet mit unserem Gebet zusammen. Warum ist das so? Weil er uns liebt und weil er Dinge mit uns gemeinsam machen möchte. Ich habe ein Buch, das heißt Prophetische Fürbitte, habe ich ausgeliehen. Und das ist richtig gut. Und da gibt es so einen witzigen Vergleich in Bezug auf diesen Vers. Und er sagt, wir sind wie Gottes Sekretäre und Sekretärinnen. Wir erinnern Gott an seine Verheißungen. Wir erinnern Gott an seine Termine. Ja, so wie eine Sekretärin den Chef erinnert, oh, wir haben dieses und jenes zu tun. Und dann, das ist genau. Und dann kann man sich drum kümmern. Und aus dieser Bibelstelle hier, dass wir Gott erinnern und wir erinnern ihn an seine Verheißungen, ist so ähnlich. Wir erinnern Gott an das, was er tun, was er selber gesagt hat, was er tun möchte. Und er bekommt so mit uns in Teamwork, wird er aktiv. Und das finde ich so cool. Das finde ich so cool. Und ich kenne einen lustigen Film, Mission Impossible. Ich weiß nicht, ob ihr den auch kennt. Aber da gibt es so, ich dachte, es ist mir so eingefallen, ja, da gibt es so eine Ausrede. Das ist wie so eine Geheimagenten, die dann immer so die Welt retten wollen. Und dann gibt es am Ende immer ein Gremium, wo sie sich verantworten müssen. Dann heißt es immer, war denn das wirklich nötig, dass hier die Autos alle durch die Luft geflogen sind und hier der Wolkenkratzer? Und was habt ihr denn da gemacht? War das denn wirklich notwendig? Und dann sagen die immer, ohne meinen Sekretär kann ich diese Aussage weder befürworten noch ablehnen. Ja? Also kann ich nichts tun ohne meinen Sekretär, kann ich keine Aussage zu treffen. Und ich dachte mir, so ist so lustig. Ja, Gott arbeitet auch mit uns zusammen. Ist auch ein Bild dafür, wie Gott mit uns zusammenarbeitet. Wenn der Sekretär seine Arbeit nicht richtig macht, ja, dann kann das sein, also dass die Arbeit auch schleppend ist. Und es ist so gut, dass Gott hier mit uns zusammenarbeitet und dass wir ihn an seine Verheißungen erinnern. Auch Verheißungen für unser Leben. Du bist der Helfer, du hast gesagt. Du hast gesagt, du bist mein Hirte. Siehe Gott hier, ich brauche Führung. Ich brauche Führung in mein Leben. Ich danke dir dafür, dass du mein Hirte bist und dass du mich durch einen Weg führst hier, durch ein Tal des Schreckens, wie du gesagt hast im Psalm 23, ein Tal der Finsternis. Du wirst mich durchführen. Ich erwarte deine Impulse, ich erwarte deine Inspiration, ich erwarte einen Lösungsweg hier in einer Situation, die ist wie ein Wollknäuel, total verknotet. Aber du weißt genau, du hast schon eine Idee. Und ich erinnere dich daran, dass du mein Helfer bist. Ich erinnere dich daran, du bist mein Heiler. Du hast es gesagt, du bist mein Retter. Wir erinnern Gott an seine Verheißungen für unser Leben. Aber aufgrund der aktuellen politischen Lage möchte ich auch uns hier daran erinnern, dass wir auch als Gemeinde wirklich einen Auftrag haben, Gott an seine großen Verheißungen zu erinnern. Auch die, die er hat mit Israel. Und auch in dieser Situation, in der Israel so unter Beschuss steht und dieser Konflikt dort auftobt, ja, und so viel Gewalt dort in dieser Region ist, dort auch ist es unser Auftrag, aufzustehen und am Gottes Herzen an dem Punkt teilzunehmen, dass wir ihn erinnern an seine Verheißungen für Jerusalem. Auf deine Mauern, Jerusalem, habe ich Wächter bestellt. Lasst uns auch solche Wächter sein. Den ganzen Tag und die ganze Nacht werden sie keinen Augenblick schweigen. Und lasst ihm keine Ruhe, bis er Jerusalem wieder aufrichtet und bis er es zum Lobpreis macht auf Erden. Das ist die Verheißung. Das ist die Verheißung für Israel, das ist die Verheißung für Jerusalem. Aber auch diese Konsequenz, ich lasse Gott keine Ruhe. Ich werde ihn an seine Verheißung erinnern, bis das sichtbar wird, was er verheißen hat. Da ist ein richtiger, wie sagt man, da hält man richtig fest. Das ist so ein richtiger, treuer, ausdauernder, so ich lasse nicht los, Gott, bis, weil du selber das gesagt hast. Du bist mein Helfer. Das sehen wir da drin. Noch ein zweiter Aspekt des Gebets. Kolosser 4, Vers 2. Haltet fest am Gebet, ja, also das, was hier auch in Jesaja richtig gut rauskommt, und wacht darin mit Danksagung. Kolosser 4, Vers 2. Und wer vielleicht vor 2 Wochen im Gebetsabend dabei war, und da ging es um den Schild des Glaubens, ja, da haben wir gesagt, so ein Schild des Glaubens ist auch wie ein Gebet des Glaubens und dass der Glaubensanteil im Gebet ist, dass wir ihm danken im Gebet für seine Verheißung. Also ich bitte nicht nur um Schutz, sondern ich sage danke, dass du mir auch Schutz verheißen hast. Danke, dass du mein Schutz bist. Das ist dieser Glaubensaspekt im Gebet, dass wir unser Gebet spicken mit Verheißungen. Ja, und es ist so gut, wenn wir so viele Verheißungen im Wort kennen, es ist so gut, gemeinsam mit dem Wort zu beten. Da ist echt Kraft da drinne. Und zu danken, als Ausdruck unseres Glaubens, dass wir das auch für uns irgendwo in Empfang nehmen, diese Sicherheit, dass er unser Schutz ist. Und das Danken so, durch das Danken fällt das auch in dein Herz hinein. Und noch etwas, was das Danken tut, ist, es eröffnet uns die richtige Perspektive. Denn es kann sein, dass wenn man sich um eine Verheißung dreht, die man im Moment noch nicht sichtbar hat, dass es ein Gefühl im Herzen eines Mangels entsteht. Und dieses Gefühl, wenn man sich nur um etwas dreht, was man gerade nicht hat, dann kann es passieren, dass sich das Gefühl sich ganz schön ausbreitet und dass man das Gefühl bekommt, boah, mein ganzes Leben ist nur irgendwie Mangel und irgendwie mein ganzes Leben ist nur irgendwie, ich komme immer zu kurz. So ein bisschen auch diesen Impuls, den Jenny hatte, ja? Es gibt eine Sache, wo man auf etwas wartet und wo man einen Mangel hat und es hat Auswirkungen auf das ganze Leben irgendwie. Ja? So, plötzlich ist alles schlecht. Eine Sache schlecht und plötzlich ist alles schlecht. Und vor dieser Haltung, vor dieser Gefahr, in der wir stehen können, schützt uns auch Dank. dass wir mit Gott einen Rundumschlag machen und wir schauen durch unser Leben und danken ihm. Boah, ich danke dir für Versorgung hier. Ich danke dir für mein Dach über dem Kopf. Ich danke dir, du hast mich in dieser und jener Situation geführt. Schon seit so lange, wie ich auf der Erde bin, bist du da und hast mich hier geführt. Ich erinnere mich an diese Situation. Gott, ich will dir danken. Auch als Gemeinde wollen wir Gott danken. Da ist eine Person, für die wir letzte Woche gebetet haben, die eine Messerattacke bekommen hat, hier Verwandtschaft von jemandem aus unserer Gemeinde, lag auf der Intensivstation. Jetzt hat sich die Situation stabilisiert. Sie wird wahrscheinlich nicht mehr als eine kleine Narbe davontragen. Auch dafür wollen wir Gott danken. Er ist wirklich der Hörer des Gebets und hat eingegriffen in einer Zeit der Not. Und für sowas müssen wir Gott immer wieder danken. Ja, so gut. Ja, und das zieht dich nach oben. Danken schützt vor Wanken, ja, das macht dich fest. Du fokussierst dich nicht nur auf einen Mangel, sondern du hast so viel. Und das ermutigt dich so sehr, dass Gott in diesem Bereich auch nicht lange auf sich warten lassen wird, sondern auch dort so treu ist, wie er uns in dem Rest unseres Lebens eben auch treu versorgt und begegnet hat. Und dort war seine Hilfe und seine Führung. Das macht alles danken und das ist so wichtig. Und jetzt kommen wir zum dritten und letzten Punkt. Was machen denn die Jünger noch? Und das fand ich ganz spannend. Und ich weiß nicht, ob ihr das auch so spannend findet, aber ich finde es total spannend. Mal sehen. In Apostelgeschichte 1 steht Petrus dann plötzlich auf nach einigen Tagen, als sie dort im Saal waren und sie warteten und beteten. Und plötzlich steht Petrus auf und sagt, also Leute, erinnert euch an Judas, ja, der hat Jesus verraten und hat sich das Leben genommen. Und wir müssen jetzt diesen Platz wieder auffüllen. Wir brauchen einen 12. Apostel, den müssen wir jetzt wählen. Finde ich ganz spannend. Wie kommt er jetzt da drauf? Lasst uns das mal lesen ab Apostelgeschichte 1, Vers 20. Petrus spricht, sein Aufseheramt empfange ein anderer. Es muss nun von den Männern, die mit uns gegangen sind, in all der Zeit, in welcher der Herr Jesus bei uns ein- und ausging, angefangen von der Taufe des Johannes bis zu dem Tag, an dem er von uns hinweggenommen, aufgenommen wurde, von diesen muss einer Zeuge seiner Auferstehung mit uns werden. Und sie stellten zwei auf, Josef, genannt Barsabbas, mit dem Beinamen Justus und Matthias. Und sie beteten und sprachen, du Herr Herzenskenner aller, zeige von diesen beiden den einen an, den du auserwählt hast, damit er die Stelle dieses Dienstes und Apostelamtes empfängt, von dem Judas abgewichen ist, um an seinen eigenen Ort zu gehen. Und sie gaben ihnen Lose und das Los fiel auf Matthias und wurde mit den 11 Aposteln zugezählt. Ich finde das so genial, die Stelle. Weil ich dachte mir, boah, was Petrus hier macht, ist irgendwie ein echter Schritt des Glaubens. Jesus hatte gesagt, wenn die Verheißung des Heiligen Geistes kommt, ihr werdet Kraft empfangen und ihr werdet meine Zeugen sein. Petrus steht hier auf und sagt, wir müssen einen 12. Apostel wählen, damit er ein Zeuge ist. Zeuge seiner Auferstehung, muss von Anfang an mit Jesus dabei sein. Und es ist so irre, wenn ich mir vorstelle, ich bin dort mit den Leuten, ja, Jesus ist weg, Jesus ist aufgefahren in den Himmel. Wir warten seit Tagen auf die Verheißung. Und Petrus kommt und sagt, also Leute, wir brauchen jetzt hier noch einen 12. Mann. Ja? Da muss noch mal richtig Zeuge sein. Ich würde doch fragen, Petrus, was tust du? Ja? Es ist doch, du tust ja gerade so, als wären hier Tausende von Menschen und würden uns gerade die Bude einrennen, ja, und würden ein Zeugnis von uns fordern. Ihr seid doch 11. Warum ist noch ein 12? Hier passiert doch gerade gar nichts. Wir warten auf die Verheißung. Warte doch erstmal vielleicht ein bisschen, wenn ein bisschen Heiliger Geist vielleicht zu sehen ist, dann können wir uns immer noch überlegen, ob wir 12 brauchen oder ob wir nicht irgendwie doch lieber, vielleicht reichen ja auch 11. Ja? So, ich dachte mir, aber Petrus hat in dieser Zeit des Wartens, hat in dieser Zeit des Gebets etwas bewegt, was Jesus ihnen gesagt hatte. Nämlich, dass sie Zeugen sein werden. Und hat in dieser Zeit des Wartens und Gebets mit Gott einen ganz weisen Schritt erörtert. Ja, das war Weisheit vom Himmel, die auf Petrus kam. Petrus könnte geantwortet haben, stelle ich mir so vor, die Verheißung ist aber wahr. Jesus hat gesagt, nach nicht wenigen Tagen, und wenn diese Kraft des Heiligen Geistes auf uns kommt, wir werden hier alle Hände voll zu tun haben. Und wir brauchen jetzt einen 12. Mann. Das war Weisheit vom Himmel. Und das ist meine Frage an uns. Gibt es einen weisen Schritt? Gibt es etwas, vielleicht als Vorbereitung in einer Zeit des Wartens und Gebets, durch die du gehst, wenn du auf eine Verheißung wartest, die jetzt vielleicht dran ist? Ein ganz weiser Schritt, den du gehen kannst, in Vorbereitung auf die Verheißung. Was könnte das sein? Ich habe mir überlegt, wenn es dir auf dem Herzen brennt, zum Beispiel in der GoMonth-Aktion Menschen zu Jesus zu führen, ein weiser Schritt der Vorbereitung könnte sein, wir werden ab nächste Woche Videos auf der Website zur Verfügung stellen, 3 kurze Videos, die so ein Training sind, wie man mit Menschen über das Evangelium spricht. Und wenn es dir richtig auf dem Herzen brennt, dann könnte das eine Vorbereitung sein, zum Beispiel, dass wenn es soweit ist und jemand steht dir gegenüber, dann hast du was, von dem du zehren kannst, dann hast du etwas, von dem du geben kannst. So, das könnte zum Beispiel so eine Vorbereitung einer Verheißung sein, die vielleicht auf deinem Herzen brennt. Ich denke auch daran, ja. Ich habe gedacht, so, wir sind in Kontakt mit einer arabischen Familie. Und wir haben Glauben in unserem Herzen, wie eine Verheißung, dass diese Familie irgendwann, irgendwie mit Gott connected wird, dass sie sich dort anschließen. Und ich habe im Glauben auf diese Verheißung, habe ich schon ein paar Flyer auf Arabisch bestellt. Und ich dachte mir, hey, nicht nur diese Familie, auch noch mehr. Ja? Ich möchte, dass arabische Menschen Träume haben. Ich möchte, dass die hier sind und zu Jesus finden. Ich glaube daran und ich bestelle jetzt Flyer auf Arabisch, dass wenn es soweit ist, dann haben die was, wie sie oft zu Jesus geführt werden, wenn das mit der Sprache noch ein Problem sein sollte. Wenn du arabische Familien kennst, da gibt es noch Flyer im Ständer, ne? Und es gibt weise Schritte der Vorbereitung auf eine Verheißung hin. Und jetzt brauchen wir Weisheit von Gott, was dran ist, was zu tun ist in unserer Zeit des Wartens. Und manche Schritte, die wir gehen können, die sind so richtige Durchbrecherschritte. Ja? Das kann richtig sein, dass Gott dir eine Idee gibt, etwas, was du tun kannst. Und plopp, plötzlich fällt es dir wie Schuppen von den Augen, ja, und eine Idee, die du brauchtest für ein Dilemma in deinem Leben, ist plötzlich da und du weißt genau von Gott, was du zu tun hast. Und ich möchte abschließen mit einer Stelle von Jakobus. Jakobus 1, Vers 4. Ab Vers 2, sorry. Haltet es für lauter Freude, meine Brüder, wenn ihr in mancherlei Versuchung geratet. Lobpreisteam kann nach vorne kommen. Indem ihr erkennt, dass die Bewährung eures Glaubens Ausharren bewirkt, das Ausharren aber soll ein vollkommenes Werk haben, damit ihr vollkommen und vollendet seid und in nichts Mangel habt. Wenn aber jemand von euch Weisheit mangelt, so bitte er Gott, der allen willig gibt und keine Vorwürfe macht, und sie wird ihm gegeben werden. Das ist die Weisheit. Und wenn du das jetzt in einer Zeit des Gebets und Wartens bist und du findest es herausfordernd, stütz dich da drauf. Freue dich, sagt Jakobus, denn diese Zeit des Wartens und des Gebets auf eine Verheißung, die du jetzt vielleicht herausfordernd findest, die ist dafür da, dass du in die komplette Fülle gelangst. Dass Gottes Verheißung in deinem Leben aktiv wird. Der wird dich abfüllen in den Bereichen deines Lebens, wo du ausharrst, wo du wartest. Und für die Schritte, die jetzt dran sind und das richtig zu bewerten, dafür wird er dir Weisheit geben. Er wird dir Weisheit geben, sagt Jakobus. Nimm dir das und lasst uns jetzt ins Gebet gehen. Jesus, wir danken dir so sehr, dass du an unserer Seite bist, dass du Verheißungen in unser Leben gelegt hast, Herr. Und wir beten für manch eine Zeit des Wartens, Herr, dass wir in Liebe und Hingabe an dich, an dein Zeitmanagement, im Vertrauen auf deine Wege für unser Leben durch eine Zeit des Wartens gehen, Herr, mit Liebe und Hingabe zu dir. Lass die Zeit nicht zu lang werden, sondern gib uns einen Frieden in unser Herz, dass wir mit dir gemeinsam warten, hingeben an dich. Jesus, wir vertrauen dir. Wir vertrauen dir, du bist ein Helfer. Du bist unser Retter. Wir gehen mit dir durch eine Zeit und werden deine Verheißungen sehen. Denn dein Wort ist wahr. Und es wird kein Jota vergehen, Es wird kein Jota von dieser Schrift vergehen. Wird sich alles als wahr bestätigen, Jesus. Komm und bring unsere Herzen zur Ruhe. Und wir beten, dass du uns daran erinnerst, dich zu erinnern an deine Verheißungen. Wir beten für Zeiten, die wir haben, in denen wir im Gebet und Fürbitte vor dich eintreten. Wir bitten dich, dass wir wie Sekretäre und Sekretärinnen dich erinnern an deinen Terminkalender, an deine Verheißungen. Du bist Retter und Helfer für uns und für unsere Nachbarn und für unsere Freunde und für unsere Verwandten und für unsere Familie und für unser Land, Jesus. Wir beten, dass du uns so ein Herz gibst, das so richtig festhält, wie die Wächter auf der Mauer von Jerusalem, dir keine Ruhe zu gönnen, bis deine Verheißungen sichtbar werden. Wir danken dir auch, dass du in diesem Bereich mit uns so zusammenarbeitest, Jesus. Ein Team. Wir bitten dich auch für diese Ausdauer des Gebets und dass wir darin wachen mit Danksagung, dass wir nicht einseitig werden. Wir bitten dich, dass wo wir vielleicht einseitig geworden sind, dass du unseren Blick erhebst und Dankbarkeit freisetzt für all die Bereiche in unserem Leben, wo wir so reich gesegnet sind von dir. Und dass wir uns erinnern an Zeiten, wo du eingegriffen hast, wo du geholfen hast, wo du Durchbrüche geschenkt hast. Gib uns diese Dankbarkeit, Herr. Und wir bitten dich für Weisheit. Was ist dran in dieser Zeit des Wartens als ein Schritt des Glaubens, ein Schritt der Vorbereitung? Was ist jetzt auf unserer Seite zu tun? Wir wollen Weisheit von dir empfangen. Lösungen für Probleme, Jesus. Wir wollen Weisheit empfangen. Welche Haltung sollen wir einnehmen? Wie können wir uns vorbereiten? Wie können wir etwas tun? Ein Schritt. Du wirst uns Weisheit schenken. Wir danken dir. Für dich sind Dinge nicht undurchsichtig. Für dich sind Knoten nicht zu fest und nicht zu groß. Du weißt es genau. Du weißt es genau. Und du bist unser Hirte und du führst uns durch diese Zeit des Wartens. Schritt für Schritt, ein weiser Schritt nach dem anderen. Weil du unser Hirte bist und wir sind deine Schafe und hören deine Stimme und werden mit dir gemeinsam diese Verheißungen einnehmen und erben. Du führst uns dort hinein. Wir danken dir und erheben deinen Namen, Jesus. Amen.